Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Sollte Kamala Harris im November für die Demokraten bei der US-Präsidentschaftswahl erfolgreich sein, müssten sich Unternehmen und Märkte auf eine Unbekannte einstellen. Das schrieb gestern die Zeitung Welt in ihrer Plusausgabe im Internet. Während ihrer Vizepräsidentschaft sei die heute 59-Jährige kaum mit einem wirtschaftspolitischen Profil aufgefallen. Mareike Moral leitet in Washington das Büro der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung. Meine Kollegin Jule Reimer hat gestern mit ihr gesprochen und sie gefragt, ob Kamala Harris denn bereits in Sachen Umweltpolitik aufgefallen ist.
Ja, das kann man schon sagen. Also ich stimme Ihnen da schon zu. Sie ist in den letzten 4 Jahren relativ wenig aufgefallen. Allerdings, wenn man sich anguckt, was für besonders einprägende Gesetze es gegeben hat unter der Präsidentschaft von Biden, dann denkt man natürlich als erstes an den Inflation Reduction Act, den IRA. Und darin sieht man viele Elemente von Kamala Harris, die sie eher schon als ihrer Zeit als Senatorin oder auch als Staatsanwältin in Kalifornien befürwortet hat. Also man sieht zum Beispiel den Fokus auf Klimagerechtigkeit sehr, sehr stark. Das ist zum Beispiel das Environmental Justice 40, das Justice 40 Programm.
Was bedeutet das?
Dieses sagt, dass von allen Klimamaßnahmen mindestens 40% an Gemeinschaften fließen soll, die es besonders schwer haben oder die besonders betroffen sind vom Klimawandel. Das sind zum Beispiel Küstengemeinschaften, African American Communities und andere, die besonders vom Strukturwandel betroffen sind.
Was heißt das praktisch? Also bei den Küstengemeinschaften kann ich es mir gut vorstellen. Aber was heißt das bei den African American Communities? Weil eine klare Verbindung zwischen Armut und stärkerer Betroffenheit von den Auswirkungen der Klimaerwärmung gezogen wird?
Ja, absolut. Man sieht allererst, dass ärmere Gemeinschaften stärker betroffen werden vom Klimawandel, weil sie zum Beispiel an gefährdeteren Stellen wohnen, also zum Beispiel in Überflutungsgebieten. Man sieht allerdings auch, dass African-American-Gemeinschaften viel stärker betroffen sind von den Folgen von dem Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Also vielleicht haben Sie schon mal vom Louisiana Cancer Corridor gehört, wo es disproportionell viele Fälle von Krebs gibt, weil dort viele Brennstoffe verbrannt werden und andererseits schmutzige Industrie angesiedelt ist.
Auf den Klimaschutz wollte ich gleich noch kommen, aber bleiben wir noch mal bei der Umweltpolitik. Gibt es auch noch andere Punkte? Also zum Beispiel in den USA gibt es ja im Augenblick eine große Diskussion über die Belastung von Trinkwasser mit Ewigkeitschemikalien, was möglicherweise mit großen Entschädigungszahlen der Hersteller enden könnte. Wie steht sie in solchen heiklen Fragen?
Ja, also ich erwarte, dass Kamala Harris dort ungefähr die gleiche Linie wie Biden ziehen wird. Allerdings hat sie in ihrer Zeit bis jetzt einen deutlicheren Fokus auf die Verbindung zwischen Umwelt und Gesundheit, die Verbindung zwischen Umwelt und sozialer Gerechtigkeit gezeigt. Und ich erwarte daher, dass sie zwar die Linie von Biden fortführen wird, aber dann nochmal mehr den Fokus drauf legen wird, dass solche Maßnahmen tatsächlich durchkommen und hier nochmal mehr von ihrer politischen Kapazität drauflegen wird.
Das heißt, sie hat dann doch eine Bereitschaft, sich auch mit großen Unternehmen anzulegen?
Schon, ja. Also das hat sie auch in ihrer Zeit in Kalifornien gezeigt, dass sie zum Beispiel dem Tech-Sektor relativ nahe ist und da schon auch bereit ist, zusammenzuarbeiten. Allerdings steht sie da schon immer sehr, sehr stark für den Verbraucher. So hat sie in ihrer Zeit in Kalifornien als Staatsanwältin zum Beispiel auch große Ölkonzerne verklagt, weil sie meinte, sie hätten den Amerikanern nicht genug erzählt beziehungsweise wirklich verschwiegen, wie stark die Effekte vom Klimawandel sein können. Und generell wird also erwartet, dass sie zwar mit den großen Unternehmen zusammenarbeiten kann, aber dann nochmal stärker auf die Rechte von Verbrauchern bestehen wird.
War sie erfolgreich mit ihren Klagen in ihrer Funktion? Als ich glaube, sie war Bezirksstaatsanwältin und sie war ja dann auch Generalstaatsanwältin von Kalifornien.
Also das ist letztendlich zu einem Vergleich gekommen, wo ich meine 60 Millionen Dollar gezahlt wurden von ExxonMobil, BP und auch einigen anderen. Wo man eindeutig sieht, dass Kamala Harris wohl gewonnen hat auf dem Gebiet von Verbraucherschutz, ist bei ihrem Verfahren gegen große Banken, die Hypotheken vergeben haben. Das war schon vor einigen Jahren, also während der Zeit von der finanziellen Krise. Und Kamala Harris hat da diese Banken verklagt und dafür gesorgt, dass mehrere Milliarden wieder zurückgeflossen sind an die Verbraucher.
Das heißt, sie wurden geschützt und haben dann zum Teil auch ihre Häuser, ihre Wohnungen nicht verloren?
Genau, sie haben dann teilweise ihre Wohnungen nicht verloren, teilweise wurden Schulden oder zu hohe Rente auch wieder zurückgegeben. Also sie hat da schon eine große Geschichte an verbraucherfreundlichem Engagement.
Kommen wir nochmal zum Klimaschutz. Die USA sind sehr mächtig und sehr wichtig. Das heißt, die spielen auf den UN-Klimaverhandlungen immer eine wichtige Rolle. Und auch auf anderen Verhandlungen, zum Beispiel auch bei der UN-Biodiversitätskonferenz, obwohl sie die UN-Biodiversitätskonvention gar nicht unterschrieben haben, gar nicht ratifiziert haben. Was glauben Sie, ist auf internationaler Bühne in Sachen Klima- und Biodiversitätsschutz zu erwarten?
Also ich erwarte, dass hier Kamala Harris generell der Linie der Demokratischen Partei einfach nahe bleiben wird, dass sie da gerade bei den COPs im November ja in Baku versuchen wird, zusammen mit der Europäischen Union eine High Ambition Coalition zu formen, also eine Koalition zwischen denen, die die ambitioniertesten Klimapläne haben, und dass sie sich da sehr, sehr deutlich absetzen wird gegen Kandidat Trumps Pläne, um sich wieder zurückzuziehen vom Paris-Abkommen. Ich erwarte zudem, dass Kamala Harris sich stärker einsetzen wird als Biden zum Beispiel für die Klimafinanzierung. Sie hat da in ihrer Zeit als Vizepräsidentin sich mehr mit befasst und das passt auch wieder sehr, sehr gut in ihren allgemeinen Fokus auf Klimagerechtigkeit und wieder die Verbindung zwischen sozialer Gerechtigkeit und Klima. Und ich erwarte also, dass sie dort versuchen wird, den Senat und das Haus dazu zu bewegen, da nochmal mehr Geld bereitzustellen.
Allerdings ist das ja genau eine heikle Frage. Also zum Beispiel auch in Deutschland ist ja gerade der Etat von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze gekürzt worden, weil es auch, denke ich, Stimmen gegeben hat, die gesagt haben, wir sollen uns erstmal um uns selbst kümmern. Das heißt, lässt sich so eine Position dann auch in der amerikanischen, US-amerikanischen Öffentlichkeit erfolgreich vertreten?
Ja, ganz ehrlich gesagt glaube ich, das wird schon schwierig. Ich glaube allerdings, dass Kamala Harris da durchaus schon auch politisches Kapital drauf setzen möchte, um auf jeden Fall das Geld, das bis jetzt schon versprochen worden ist, unter der Obama-Administration schon und nie geflossen ist, das auf jeden Fall in die Klimafinanzierung fließen zu lassen. Aber es gibt ähnliche Sentimente in der amerikanischen Gesellschaft, wo ganz klar gesagt wird, wir erst und die anderen Verbündeten sollen auch erstmal selbst zahlen und dann können wir gucken. Also ich glaube, das wird schon eine Position, wofür Kamala Harris sich zwar einsetzen wird, die aber nicht zu ihren beliebtesten Positionen gehören wird.
Im Rahmen der G20-Präsidentschaft, die hat ja Brasilien gerade inne, hat Brasilien unter anderem angeregt, eine superreichen Milliardärsteuer einzuführen, die erhoben würde an dem Hauptwohnsitz der Superreichen, die unter anderem auch dazu dienen könnte, mehr in Entschädigungen, in Anpassungen oder auch in Minderungen der Klimafolgen, in CO2-Reduktion zu stecken. Glauben Sie, dass so eine superreichen Steuer mit einer US-Regierung, egal wie sie nur heißt, mit Trump wahrscheinlich gar keinen Fall, aber auch mit einer demokratischen Regierung machbar wäre?
Unter Trump auf keinen Fall. Der möchte die Steuern für die Superreichen weiter senken. Unter Kamala Harris wäre ich da sehr gespannt, was da zusammenkommt. Ich glaube, das ist schon abhängig davon, inwiefern sie auch versucht, die moderateren Demokraten mitzukriegen, die da eher ein bisschen vorsichtig sind. Allerdings hat Kamala Harris in ihrer Zeit als Senatorin solche Pläne durchaus befürwortet. Sie war eine der ersten, die den Green New Deal zusammen mit Alexandria Ocasio-Cortez,
der sehr linken US-Demokratin, ne?
Genau, einer sehr linken, sehr progressiven Repräsentantin aus New York. Und in diesem Green New Deal waren viele, viele Pläne dafür, um tatsächlich von den superreichen Großkonzerne sowie Millionärs, Milliardärs da höhere Steuern zu erheben und dieses Geld dann in tatsächlich Maßnahmen gegen den Klimawandel fließen zu lassen. Also man sieht, dass Kamala Harris mit ihrem Support für den Green New Deal durchaus solche Maßnahmen schon befürwortet hat. Und ich glaube, es wird wirklich daran liegen, wie die demokratische Koalition aussehen wird, ob da mehr moderate oder mehr progressive Politiker nach der Wahl im Haus und im Senat sein werden, weil sie diese Koalition zusammenhalten muss. Aber von Kamala Harris kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie da ideologisch gesehen auf jeden Fall dafür wäre.
Wie könnte die Umwelt- und Verbraucherpolitik der USA unter einer möglichen Präsidentin Kamala Harris aussehen? Darüber sprach Jule Reimer mit Mareike Moral von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington.